Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 186 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Mein Gott, heute geht es um Entschleunigung, um Langsamkeit, um bewusster Leben vielleicht und vielleicht auch um das Thema Purpose. Wer mir so ein bisschen zuhört in den letzten Wochen und Monaten, der wird ja gemerkt haben oder gehört oder gelesen haben, dass ich mich mit diesem Thema Purpose probiere auseinanderzusetzen oder mich dem Thema ein bisschen mehr zu nähern, weil das gar nicht so einfach zu fassen ist. Purpose kommt mir immer ein bisschen so vor wie ein Stück feuchte Kernseife zwischen den Händen, das flutscht dir einfach weg. Du kannst es nicht so richtig greifen, weil das Thema auch unheimlich groß und unheimlich breit ist. Und ich will es aber dennoch probieren, weil ich glaube, dass da eine Riesenchance für die Zukunft drin liegt, eine Riesenbewegung für die Zukunft auch darin liegt. Und diese Bewegung, da möchte ich gerne ein Teil davon sein. Und deswegen treibt mich das ziemlich. Und über das Thema Purpose bin ich jetzt in das Thema Entschleunigung und Langsamkeit gekommen. Und das will ich in dieser Ausgabe mal mit euch besprechen. Los geht's aber erst nach dem Jingle. Bis gleich. Wait. Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen nochmal zu dieser Ausgabe. Der ein oder andere wird ja auch gemerkt haben, dass ich jetzt ein bisschen, zumindest also vom Datum her, nach der CampX, also nach unserer Main-Veranstaltung in diesem Jahr, keinen Podcast mehr gemacht habe. Das liegt einfach daran, dass ich eben auch nicht immer langsam bin, sondern auch ein bisschen getrieben bin und auch auf meinem Schreibtisch bestimmte Sachen liegen bleiben, die ich dann noch abarbeiten muss. Und dann fallen manche Formatansätze einfach hinten runter. Ich weiß, viele Leute sagen, du musst immer einen Podcast bringen und das in einer wöchentlichen Folge oder zweiwöchentlich, auf jeden Fall in einem bestimmten Tonus. Und dann habe ich in der Psychologie irgendwann mal gelernt, vor langer Zeit, dass diese Formulierung, du musst, einfach überhaupt der Schadensbringer ist schlechthin. Ich muss überhaupt nichts, sondern ich will, ich darf, ich kann, ich möchte. Positive Wörter für dieses Ich muss, dieses Getriebene zu finden, das ist sehr wichtig und hat auch ein bisschen was mit dieser Ausgabe hier zu tun, in der ich mich so ein bisschen an einem Skript langhangeln will. Der gute Wolfgang Jung, mit dem ich ja Jung und Young mache als Podcast, der wirft mir ja mal vor, dass ich kein richtiges Skript habe. Und lieber Wolfgang, ich kann dich beruhigen, so ein richtiges Skript ist es diesmal auch wieder nicht. Es ist aber schon ein bisschen mehr als das, was ich sonst habe. Nämlich ist es ein Katalog von Stichpunkten, die ich hier aufgereiht habe, um mich einfach an so einer Linie lang zu hangeln, was diese Entschleunigung, diese Langsamkeit für mich bedeutet und wo ich die Chancen auch sehe, wenn man sich auf dieses Thema einfach mal einlässt. So, ich glaube, die Grundbasis ist eigentlich, dass jeder, der in der aktuellen Gesellschaft hier unterwegs ist und hier handelt und in der Gesellschaft agiert, dass der mitbekommen hat, dass ja es sowas wie eine es gibt eine Aufmerksamkeitsökonomie und in der ist Geschwindigkeit Trumpf. Also der, der mehr sendet, der lauter sendet, der vielleicht aber auch tiefere Informationen sendet und das in einer gewissen Schlagzahl, der bekommt mehr Aufmerksamkeit. Nicht von den Menschen per se, sondern von den Menschen, die über Social Media, über die entsprechenden Algorithmen in die Richtung getrieben werden. Und das ist eine Entwicklung, die nicht gut ist. Also allgemein in dem Bereich Kommunikation, Social Media, Aufmerksamkeitsökonomie, aber auch wie Unternehmen gestrickt werden, wie Mitarbeiter dann in Unternehmen arbeiten wollen und müssen. Das hat sich alles in unserer getriebenen Gesellschaft nicht zum Positiven entwickelt. Klar kann man sagen, wirtschaftlich hat es sich zum Positiven entwickelt. Die Leute, die richtig ackern, die haben in der Regel mehr Cash in the Cash. Aber das hat auch alles eine Kehrseite. Wie alles im Leben eine Kehrseite hat. Da, wo was entsteht, sehr groß, sehr sehr mächtig und sehr skaliert und sehr getrieben, gibt's auf der anderen Seite immer einen Gegenpol. Ich sehe das immer ganz gerne wie so ein Pendel. Kennt ihr dieses Kugelpendel, wo irgendwie immer eine Kugel an der Außenseite auf 6 andere Kugeln schlägt und dann auf der anderen Seite eine Kugel wieder abgestoßen wird? Und genau so ist eigentlich mein Denkansatz, wenn ich genau an diese Geschwindigkeit denke und diese Übergeschwindigkeit denke, mit der wir in unserer westlichen Gesellschaft speziell unterwegs sind. Das heißt, alles, was wir machen, hat auch irgendwie immer ein Paralleluniversum im Dunkeln, wo wir was kaputt machen. Und das, was mit der maximalen Geschwindigkeit einhergeht, ist auf der anderen Seite, dass unser Umgang miteinander und das Bewusstsein für uns selbst verloren geht. Und verloren geht in der Hinsicht, dass sehr viele Menschen denken, dass sie Teil von dieser Geschwindigkeit sein müssen, um auch die Anerkennung in dieser Gesellschaft zu bekommen, über die Statuselemente, die mit mehr Geld, mehr Besitz und so verbunden sind. Das ist einfach so. Es gibt eine Hierarchie zwischen Menschen. Da müssen wir auch nicht so tun, als ob wir alle gleich sind. Wir tun aktuell in der Gesellschaft so, als ob wir es allen recht machen müssen. Das ist in vielen Bereichen auch ganz cool, weil Resilienz in der Basis gefördert wird. Ihr merkt, ich lache schon ein bisschen, weil eigentlich genau das Gegenteil passiert. Obwohl das cool ist, dass wir ein CSD haben und dass wir über 10, 20 Jahre das Verständnis für Homosexualität oder für andere Gruppen in unserer Gesellschaft verstärkt haben und mehr Resilienz und Verständnis entwickelt haben, so massiv prallen aber durch die Entwicklung, die wir haben, durch Social Media, durch Medien und so, prallen diese Welten so aufeinander, dass es am Ende, glaube ich, wieder in einer Nulllage sich stabilisieren wird. Und wie es zu dieser Stabilisierung kommt, weiß ich nicht. In der Regel passiert das durch kriegerische Auseinandersetzung und durch massives Aufeinandertreffen dieser beiden Gruppen. Im Kern ist es so, dass es wieder eine Nullnummer daraus geben wird. Und vielleicht entsteht auch dann nach dieser Auseinandersetzung was Gutes, weil sich die Leute in der Auseinandersetzung, im Krieg oder in dem Aufstand oder was auch immer da zur Entladung entstehen wird, auf einen anderen gemeinsamen Wertekanon einigen werden. So ist es ja nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland auch passiert. Da bleibt vielleicht ein bisschen was übrig, aber diese Ausschläge, dieses Pendels, wie wir es jetzt in der Gesellschaft haben, die werden sich wieder auf einen Nullbereich zurückpendeln. Wann, kann ich nicht sagen. Aber allgemein gesehen, das jetzt über die Gesamtgesellschaft gesehen, nicht auf jeden Einzelnen, da wird es wieder irgendwie sich zurückschwenken. Das heißt, zurück zur Geschwindigkeit und zur Skalierung und zu diesem Growth-Wahnsinn, den wir in der Gesellschaft haben, der vom Kapitalismus ja getrieben ist, entsteht auf der anderen Seite eben diese Form, diese Gegenbewegung von Langsamkeit und Ausgeglichenheit und vielleicht die Möglichkeit, nicht krank zu werden unter dem Druck der Geschwindigkeit. Und das ist das, was ich eigentlich damit sagen will. Auf der einen Seite gibt es Geschwindigkeit und auf der anderen Seite wird diese Geschwindigkeit damit bezahlt, dass unser Körper rebelliert und uns daran erinnert, dass wir für die Geschwindigkeiten eigentlich nicht gedacht sind. Wir sind für Geschwindigkeiten gedacht, die viel, viel langsamer sind. Und das merkst du sehr gut oder merke ich auch selbst sehr gut, wenn wir auf der einen Seite mit Autos oder Fortbewegungsmitteln unterwegs sind und von der Umwelt überhaupt nicht so richtig was mitkriegen, weil wir uns eigentlich nur auf den Verkehr konzentrieren, meinetwegen, also die Autos vor uns, die Gesamtsituation auf den Straßen und uns eigentlich nicht auf das konzentrieren, was rechts und links von uns ist. Und wenn du einfach mal deinen Partner nimmst und oder deine Familie nimmst und am Wochenende spazieren gehst, dann wirst du merken, dass mit so einer normalen Geschwindigkeit zwischen 1 und 3 km/h du eine völlig andere Wahrnehmung deiner Umwelt hast. Eine viel bewusstere Wahrnehmung deines Gesamtumfeldes hast. Und das hat eine richtig, also auf mich zumindest, eine ziemlich befreiende Wirkung. Zumindest in der Erkenntnis. Auf der anderen Seite bin ich persönlich, und da nehme ich mich überhaupt gar nicht aus, ich bin hier kein leuchtendes Beispiel, bin ich auch selber getrieben in der Gesellschaft, merke aber, dass um mich rum einfach so viele Menschen psychologische Leiden haben, irgendwelche Auffälligkeiten ausprägen, körperlich Probleme bekommen. Das ist mir eigentlich jeden Tag jemand ins Gesicht schreit und sagt, hey, das ist nicht die richtige Entwicklung, wenn du auch mit so viel Gas und mit so viel Omni, wie der Wolfgang Jung das immer so schön sagt, in dieser Gesellschaft unterwegs bist. Also wenn wir zu einer Form der Heilung kommen wollen, dann müssen wir uns mal die Frage stellen, was ist eigentlich genug? Was ist eigentlich die Geschwindigkeit, die wir als Unternehmer, speziell als Unternehmer, gehen wollen, wo wir eine gewisse Zufriedenheit, einen gewissen Wert, einen gewissen Purpose in unsere Unternehmung reinbringen wollen, um damit natürlich in der Folge auch die Mitarbeiter in das Privileg bringen, auch was von diesem Purpose zu spüren, weil diese Entschleunigung gilt natürlich nicht nur für mich als Person, sondern sollte natürlich für das ganze Konstrukt eines Unternehmens gelten und damit auch die einzelnen Mitarbeiter entschleunigen, die einzelnen Prozesse entschleunigen und ja, am Ende einen Purpose schaffen, wo Menschen sich wohlfühlen, wo Menschen gesund sind, auch eine geistige, psychologische Gesundheit haben, eine körperliche Gesundheit haben und ein Miteinander haben, was durch die Entschleunigung mehr familiär ist. Ob das zu erreichen ist durch Remote-Arbeit, das stelle ich ja schon seit einiger Zeit in den Raum, aber das ist nochmal eine ganz andere Sache, weil Remote natürlich auch dazu beitragen kann, dass man sich entschleunigen kann, weil man sich von dem, was aktuell da ist, natürlich entkoppeln kann. Wenn aber so ein entschleunigtes Unternehmen da ist, ein Purpose-Unternehmen da ist, was bestimmte Werte auch in Sachen Langsamkeit lebt, dann kann das durchaus für die Leute wieder so attraktiv sein, dass man da auch arbeiten will und ja, da sich verwirklichen will und einfach vielleicht mehr stattfindet und man sich wohlfühlt. Nun sagen ja viele, dass in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir leben, es unabdingbar ist, dass du wirtschaftlich diese Schlagzahl gehst, sonst bekommst du halt nicht die Aufmerksamkeit, die du brauchst, um dein Unternehmen wirtschaftlich überhaupt über Wasser zu halten, deinen eigenen Kopf über Wasser zu halten, den Kopf deiner Mitarbeiter über Wasser zu halten. Und das mag sein, dass in vielen Teilen der Gesellschaft wir darauf ausgelegt sind, kapitalistisch so ausgelegt sind, dass wir immer schneller und immer immer höhere Schlachtzahl gehen müssen, damit wir mehr Wirtschaftskraft erreichen, die uns dann noch mehr Wohlstand bringen. Der aber, wenn wir ehrlich sind, in der heutigen Gesellschaft einfach dazu führt, dass die Reichen immer reicher werden und dass die Armen immer ärmer werden. Das heißt, diese Wohlfühl-Mittelschicht-Bereiche, die haben wir eigentlich schon längst hinter uns gelassen. Sondern wir sind so getrieben und so voller Wohlstand, dass wir uns auf der anderen Seite ja mal fragen können, was ist eigentlich Wohlstand? Wo geht das eigentlich hin? Ab welchem Punkt kann ich dann zufrieden sein mit dem, was ich erreicht habe? Und was muss ich haben an Schlagzahl, damit ich diesen Stand und nicht den Stand einfach noch 300% drüber, sondern diesen Stand, an dem ich mich wohlfühle, wo ich mich vielleicht eingepegelt habe, dass ich den halten kann. Und wenn ich merke, dass dieser Pegel zu hoch ist, wie tief muss ich denn diesen Pegel hängen, um wirtschaftlich immer noch sehr gut agieren zu können, aber trotzdem eine Entspannung in meinem Unternehmen habe, dass ich ja, ein cooler Arbeitgeber bin, auch für die Mitarbeiter und vielleicht auch die Zeit habe, die richtigen Ideen auszuprägen, um auch in der Zukunft kraftvoll zubeißen zu können. Da bin ich ziemlich schnell bei diesem Stichwort überlegtes Handeln. In dieser Schnelligkeit, die ich gerade gesagt habe, Feeds lesen, immer wieder in der Aufmerksamkeitsökonomie neue Touchpoints setzen und immer Aufmerksamkeit bekommen für das, was ich denn da anbiete, das ist eben unglaublich schwierig. Das Gegenteil davon wäre eben überlegt handeln. Sich einfach Ruhe nehmen, sich einfach hinsetzen, an die Decke gucken und einfach mal die ganzen Sachen, die ich über die Zeit aufgenommen habe, die man auch aufnehmen kann, wenn man langsam agiert, wo man vielleicht Sachen aufnimmt, also Puzzleteile sammelt, die nur gesammelt werden können aus der Langsamkeit. Ich erinnere nochmal an das Beispiel von dem Autofahrer und dem Fußgänger. Du nimmst halt völlig andere Puzzleteile wahr, die du dann anders zusammensetzen kannst. Du nimmst vielleicht Probleme von Menschen im Alltag viel besser wahr, weil du meinetwegen die Straße runtergehst und siehst, wie jemand seine Holzhütte baut und vielleicht gerade in dem Moment, wo du da vorbeigehst, er irgendwie flucht und du ein Problem wahrnimmst, woraus später eine Idee entstehen kann. Also wirklich aus dem Leben für eine gewisse Bevölkerungsgruppe oder für eine gewisse Zielgruppe, wie wir im Marketing sagen würden. Und die erkenne ich nicht, wenn ich mit dem Auto an dieser Szene vorbeifahre. Also überlegtes Handeln und entschleunigtes Handeln führt vielleicht Puzzleteile zusammen in der Ruhe, die man sonst überhaupt nicht finden würde. Und ich glaube, jeder von euch kennt die Situation, wie Ideen entstehen. Die wenigsten Ideen entstehen, also bei mir und auch von dem, was mir andere berichten, entstehen durch Druck, durch Geschwindigkeit, durch maximale Traktion und Überförderung. Wir merken das ja, wir spüren das ja als Menschen, sondern die meisten Ideen entstehen in völliger Entspannung. Ich will euch mal eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Wenn ich in Urlaub fahre zum Beispiel und ich bin wirklich aktuell noch ein sehr getriebener Mensch. Ich handle ja jetzt in Richtung Langsamkeit bewusster, aber ich bin immer noch Teil von dieser Welt. Ich will euch da gar nichts vormachen. Also wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre, dann ist die erste Woche für mich wie so eine Entsuchtung, wie eine Therapie. Da bin ich richtig auf Entzug. Und da merke ich, dass in meinem Kopf wirklich Hormone ausgeschüttet werden, die suchtähnlich sind, weil ich unheimlich lange brauche, also ungefähr eine Woche, um davon wegzukommen. Jetzt wird man sagen, okay, bei einer richtigen Sucht, dann kommt man nicht davon weg. Das ist auch nur eine temporäre Entwöhnung. Dann kommt so eine Phase von echter Entspannung. Also einen Bereich, wo ich echt loslassen kann, wo ich im Urlaub meinetwegen am Wasser liege, am Strand, in der Wärme, ein Buch lese und dann Momente der Entspannung erfahre, die oftmals so skurril sind und ihr werdet die Situation kennen. Ihr liegt auf einem Liegestuhl und lest ein Buch. Ja, egal, ob es jetzt ein Kindle ist oder ob es wirklich Papier ist. Und während man liest und sich die Augen in den Zeilen bewegen, kriegt man plötzlich eine Idee, einen Flash, irgendwie irgendeine Inspiration, die durch den Kopf geht und die eigentlich dazu führt, dass du gar nicht mehr, also dass deine Augen die Zeilen weiterlesen, deine Gedanken aber das, was du gerade im Kopf hast, weiter beackern. Ja, kennt ihr das? Also fühlst du dich da angesprochen? Bei mir ist das total oft so, dass ich dann selbst nochmal umblättere und 10 Seiten meine Augen bewegt habe, aber eigentlich an was ganz anderes gedacht habe, weil ich aus einem Satz, aus einer Inspiration, aus der Ruhe heraus plötzlich eine Idee geformt habe, die mir total wichtig war und die ich weitergegangen bin. Warum man denn nicht aufhört, einfach die Augen zu bewegen und zu lesen, liegt vielleicht daran, dass man denkt, man ist so ein bisschen multitaskingfähig und ein bisschen was kriegt man ja mit, aber eigentlich sind die Gedanken ganz woanders. Also das ist dann die entspannte Phase und aus dieser entspannten Phase, die dann auch so ungefähr eine Woche anhält, entsteht eine Phase der Gier, der Begeisterung, der neuen Ideen, wo in der letzten Woche, also wenn wir von einem Urlaub von 3 Wochen ausgehen, es einfach so ist, dass ich gar keine ruhige Minute mehr habe und meine Familie dann auch schon sagt, ey, wir müssen wieder nach Hause oder es ist Zeit, dass der Urlaub zu Ende ist, weil du bist ja schon wieder völlig aufgelöst. Und das liegt daran, dass ich aus der Ruhe heraus so viele neue Ideen im Kopf habe, dass ich eigentlich nur noch loslegen will und ackern will und mich eigentlich wieder in dieses Hamsterrad begeben will, indem ich gerade sage, dass es eigentlich kontraproduktiv ist. Was ist jetzt mein Ziel in diesem ganzen Thema? Ich glaube, dass es schlau ist, so einen Mittelweg für sich selbst zu finden. Jeder ist ein bisschen anders. Der eine ist so eher mehr wirklich schon ruhig und der andere ist eher mehr so der Getriebene, der Macher, der Pionier, der immer nach vorne gehen will, der neue Sachen entdecken will, der sich entwickeln will. Und was du für ein Typ bist, musst du selbst rausfinden erstmal, das ist gar nicht so einfach. Und das ist auch im Wandel. Du musst wissen, was du aktuell für ein Typ bist und dann musst du wissen, wo du dich hinentwickeln willst, was du persönlich denkst, was dein idealer Weg ist. Und ich für mich probiere, so getrieben wie ich bin und so wie ich auch das Bedürfnis so habe, bestimmte Sachen anfeuern zu müssen durch eine gewisse Geschwindigkeit. So auf der anderen Seite ist es eben so, dass ich denke, nee, du musst dich ein bisschen entschleunigen und bewusster handeln, weil die Entscheidungen, die daraus entstehen, wichtiger sind für das, was ich am Ende des Tages mache. Also probiere ich, ja, so in Wellen zu arbeiten. Ich probiere, eine gewisse Grundlinie zu haben, die auf einem gewissen Ruhepegel basiert, aber mit der Gewissheit, dass ich immer Ausflüge habe, wo ich nochmal dann richtig Gas gebe. Die dürfen aber nicht so lang sein. Ich probiere mich da absichtlich runterzuholen, immer wieder in diese normale Wohlfühlzone. Aber wohl wissend, dass ich 1, 2, 3 Tage dann immer auch noch Vollgas geben muss, um dann diese Aufmerksamkeit in der Ökonomie zu bekommen, die ich brauche, um meine Ideen dann auch voranzubringen, weil daran kränkelt, weil ich kann nicht ohne Ende auch Geld in den Werbemarkt drücken, auch wenn das viele Leute sagen, dass das so einfach ist. So einfach ist das am Ende gar nicht. Also überlegtes Handeln ist für mich ein Ziel und damit auch einhergehend eine gewisse Entspannung für meine Mitarbeiter. Für das, was wir hier machen, einfach überlegter zu handeln und bewusster zu handeln, immer mit der Gewissheit eben nochmal anziehen zu können und am selben Tau zu ziehen. Ein Learning liegt da auch hinter. Und zwar ist das, dass ich diesen Skalierungsweg ja schon mal gegangen bin. Wir waren hier in der Agentur schon mal knapp 20 Leute. Und das lief alles nicht so rund, wie es in den Büchern gestanden hat. Ich war sehr getrieben von, okay, wie viel Umsatz kann denn jeder Mitarbeiter wirklich machen? Wie viel Ressource habe ich denn wirklich noch zur Verfügung, um neue Aufträge anzunehmen? Hab probiert, das in Excel-Listen, in Tools abzubilden und hab dann gesagt, hey, du hast eine 80-prozentige Auslastung deiner Arbeitskraft maximal im Monat und du bist erst bei 50, erzählst mir aber irgendwie was, dass du schon total ausgelastet bist. Irgendwas stimmt doch da nicht. Und hab dann gezwungenermaßen unter dem Druck von Corona mir Gedanken darüber gemacht, ist denn das alles so richtig, was ich da mache? Und sind denn diese ganzen Ressourcenplanung und diese ganzen Sachen von Zeiterfassung und so, ist denn das der richtige Weg? Und bin für mich zu der Erkenntnis gekommen, nein, das ist nicht der richtige Weg. Und habe dieses Controlling durch Vertrauen ersetzt. Eigentlich das, wie ich immer ticken wollte, aber den Pfad, den ich verlassen habe, weil ich auch nur als Unternehmer gelernt habe von anderen, wie es vielleicht gehen könnte. Und da standen immer so diese Brandmarken von Growth, Skalierung und mehr, höher, schneller, weiter und immer mehr Geschwindigkeit drauf. Also bin ich dem hinterhergelaufen, weil ich gedacht habe, dass das so richtig sein muss. Weil wenn viele Leute dahin rennen, dann ist das vielleicht ganz cool. Das ist so, als wenn du 20 Foodtrucks hast und an einem Foodtruck ist eine lange Schlange. Dann überlegt man sich ja schon, warum stehen da jetzt so viele? Ist da das Essen besonders gut? Und deswegen stellen sich immer mehr an diese lange Schlange an, als vielleicht an diese anderen Foodtrucks, die vielleicht auch gutes Essen haben, wo keiner steht, wo die Ableitung eigentlich eher ist, warum steht denn da jetzt keiner? Ist das Essen da so scheiße? Ja, aber seinen eigenen Weg zu finden, was auszutesten für seinen eigenen Weg, das ist richtig entscheidend. Und ich bin jetzt zum Vertrauen wieder zurückgekehrt, nämlich meinen Mitarbeitern zu vertrauen und einfach meinem Gefühl ein bisschen mehr zu folgen, als ich das vorher gemacht habe. Das ist aber auch damit verbunden, dass ich trotzdem auf die allgemeine Wirtschaftlichkeit unserer Agentur achte. Also es ist schon wichtig, dass ich die Zahlen unter Kontrolle habe, aber das müssen jetzt nicht Zahlen runtergebrochen auf die Stundenauslastung der Mitarbeiter sein oder Auslastung in Tagessätzen, sondern das geht mehr darum, welche allgemeine wirtschaftliche Lage haben wir, wie viel Marge erzeugen wir, wie viel Gewinn erzeugen wir und dann sich dann mit den Mitarbeitern auseinanderzusetzen und zu fragen, können wir da noch mehr machen oder ist da temporär zumindest noch mehr drin? Und dann darauf zu vertrauen, dass die Einschätzung eben im Sinne des Gesamtwohls der Firma ist und damit auch des Gesamtwohls jedes Einzelnen. Das im Blick zu haben, ist cool. Und ich muss sagen, dass meine Erfahrung damit wirklich super ist, setzt aber voraus, und das muss ich sagen, und das ist ja gerade so ein Riesenthema, glaube, dass man, Vertrauen entsteht nicht einfach so, sondern Vertrauen entsteht durch Umgang miteinander, durch das Erleben von Situationen unter bestimmten Umständen miteinander und auch das Verbringen von Zeit miteinander. Und ihr merkt schon, worauf das hinausläuft, nämlich, dass Remote-Arbeit dieses ganze Vertrauen ziemlich torpedieren kann. Zumindest bin ich ein Mensch, der nicht einfach blind vertraut, sondern wo man sich Vertrauen nicht nur von der anderen Seite arbeiten muss, sondern wo ich mir auch Vertrauen gegenüber meinen Mitarbeitern durch stetiges Handeln zum Beispiel erwerben muss und verdienen muss. Und das geht nicht, indem man einfach nur am Tag einen Zoom-Call hat und dann ein bisschen über Belangloses redet, sondern Vertrauen und Zuverlässigkeit und Gradlinigkeit entsteht gerade durch Handlungssicherheit in Extremsituationen. Und die müssen ja gar nicht Teil der Firmengeschichte sein, sondern die können natürlich irgendwie Teil des Teeküchengesprächs sein und Teil der privaten Umfelder sein. Teil der privaten Problemwelt sein. Genau da entscheidet sich doch, ob man einen guter Chef ist oder ob man ein schlechter Chef ist. Ob man als Mitarbeiter dem Chef vertraut oder nicht vertraut. Ob die Leute zufrieden sind oder nicht zufrieden sind. Das entscheidet sich, zumindest nach dem Wertekanon, nach dem ich leben will, genau auf diesem Level. Und deswegen ist da für mich Remote zumindest nur begrenzt eine Möglichkeit. Sondern für mich ist wichtig, dass der größte Teil miteinander verbracht wird, um diese Stabilität hinzukriegen. Und wenn dieses Vertrauen da ist, dann ist es bei uns zumindest so, dass zwei, drei Tage in der Firma verbracht werden sollen und dann 2 Tage oder 3 Tage oder je nachdem, wie das auch privat behaftet ist, eben auch mal 4 Tage und der Rest eben auf Absprache. Aber jeder hier weiß, dass ich einen Wert darauf lege, dass die meiste Zeit hier verbracht wird. Und das ist mir wichtig. Und ich glaube, wenn ich jetzt die beiden Situationen betrachte, im Skalierungsmodus und im Vertrauensmodus, dass der ganze Apparat von unserer Agentur, von unserer Firma deutlich entspannter geworden ist. Also ich habe schon gemerkt, dass diese Entspannung, die ich habe in dem Thema, sich auswirkt auf die gemeinsame Arbeit und auch auf die Kreativität, die die Menschen hier untereinander haben, die dann eben auch mal aus einer Ruhe entsteht, aus der Tatsache entsteht, dass man gemeinsam Mittag isst, dass man aber auch vielleicht mal toleriert, dass wenn man kaputt ist, man so ein Powernapping macht und einen Kopf auf den Tisch legt oder sich auf die Couch legt und einfach an die Decke guckt. Das sind Momente, die haben Magie. Und nur aus dem Vertrauen entsteht ja eigentlich ja das Vertrauen auch auf meiner Seite, dass das nicht ausgenutzt wird. Weil es gibt natürlich Menschen, die den ganzen Tag auf der Couch liegen und nur an die Decke gucken und überhaupt nichts passiert und man sich eigentlich aufregt und dann, wenn der Druck mal erhöht wird, weil du irgendwelche Deadlines hast, dann auch noch eine Flappe gezogen wird. Also die meine ich jetzt nicht, sondern ich meine genau die Menschen, und das hat ja was mit Personalauswahl zu tun, die genau diesen selben Wertekanon teilen. Ja, das heißt also, die Auswahl der richtigen Mitarbeiter, die ist für mich extrem wertvoll geworden oder wichtig geworden, um diese Entschleunigung, dieses Gedankengut von Entschleunigung bei Möglichkeit zum Anziehen, zum Beschleunigen auch in der Firma zu lassen. Und das habe ich vorher auch nicht gemacht. Ich habe einfach eingestellt nach Auftragslage und habe gedacht, okay, hier habe ich noch 2 Aufträge mehr, die müssen abgearbeitet werden, hole ich mir einen Mitarbeiter ran. Und habe nicht so sehr darauf geachtet, ob der in das Wertekonstrukt und zu meiner Person überhaupt passt. Und daraus entsteht, glaube ich, das, was ich schlecht finde. Und das ist hier nur eine persönliche Situation. Ja, wenn du denkst, du musst weiter rennen, bitte, gar keine gar kein Problem. Für mich ist daraus eine gewisse Zufriedenheit entstanden, wo ich denke, ja, wo ist jetzt der Weg, wo ich einfach nur zufrieden bin? Ich bin ein Getriebener. Ich will ganz gerne neue Ufer entdecken. Ich will neue Sachen probieren. Aber muss natürlich auch auf der anderen Seite aufpassen, dass ich mir selbst nicht psychologisch die Finger dabei verbrenne. Und ich habe einige Situationen in meinem Leben gehabt, wo mir mein Körper knallharte Signale gezeigt hat, bitte kein Schritt weiter mehr, sonst komme ich damit nicht klar. Das war in meinem Fall wirklich so Momente von, also war zum Beispiel das Event Marketing Underground, was wirklich, wirklich sehr spitz gestrickt war und wo ich ein hohes Risiko auch mit hohem finanziellen Einsatz gegangen bin, eigentlich fast all in. Und da habe ich so Momente gehabt, wo ich zumindest, weil ich schon so ähnliche Fälle in der Familie hatte, so Sachen gespürt habe wie, hey, mein Kiefer beißt unkontrolliert, Oberkiefer und Unterkiefer pressen unkontrolliert aufeinander. Und daraus entsteht eine Spannung in der Kiefermuskulatur, die überträgt sich dann auch in den Nacken und so. Und diese Momente, die dann manchmal mit so einem Pfeifen in den Ohren verbunden sind und so, das sind für mich persönlich wichtige Signale, um zu erkennen, ey, nee, jetzt bin ich hier zu weit gegangen, ich habe zu sehr beschleunigt und komm mal wieder runter. Und das geht ja auch nicht von einfach so, sondern dann brauchst du auch, wenn du das bewusst machst, einfach mal eine Woche, wo du dann auch wirklich runterkommst und brauchst auch wieder ein gewisses Maß an Sicherheit. Das Schlimmste eigentlich in meinem Leben waren immer die Phasen der fehlenden Kontrolle, der fehlenden, also wenn ich nicht wusste, was die Fakten sind, was mich erwartet, diese Unsicherheit, die dahinter ist, das hat mich oftmals dahin gebracht, dann ein bisschen die Kontrolle zu verlieren. Und das war oft auch damit verbunden, dass ich dann noch mehr geackert habe und mich noch mehr abtreiben lassen. Und da will ich nicht nochmal hin. Die Frage ist aber jetzt, bei aller Getriebenheit und bei allem Pioniersinn, den ich habe, wo ist dieser Moment, wo man seine Ruhe findet? Und für mich ist das, glaube ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber für mich ist das so eine Möglichkeit, einen eigenen Verdienst auszuprägen. Und ich würde jetzt mal sagen, dass jeder Selbstständige, der einigermaßen erfolgreich ist, irgendwie im Jahr einen Verdienst hat so von 80.000 bis 200.000 Euro, würde ich jetzt mal behaupten, um so im Mittelstand unterwegs zu sein. Also das sind die Gehälter und das sind vielleicht die möglichen Ausschüttungen, die du dir aus der Firma zahlen kannst. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass mein Level auch genau damit erreicht ist. Also wenn ich 200.000 Euro mit Ausschüttungen im Jahr verdienen könnte, ich glaube, da wüsste ich schon mit den zweiten 100.000 schon noch, was ich machen kann. Aber bräuchte ich die, um zufrieden zu sein? Nein. Und ich glaube, an dem Teil gemessen ist es schon wichtig, dass ich auf zwei Sachen achte im Zuge der allgemeinen Wirtschaftlichkeit, nämlich dass ich selber so in dem Bereich agiere, 100.000, würde ich jetzt mal sagen, plus minus null, da bin ich ganz offen. In Corona-Zeiten war es auch mal minus 100.000, aber um zumindest den Verpflichtungen nachzukommen, die ich so habe, und wir reden ja immer vom Brutto, ne? Ja, also um mal den Leuten da draußen den Zahn zu ziehen, 100.000 brutto sind nicht 100.000 netto in meiner Tasche, sondern sind vielleicht monatlich 5.000 Euro. Wenn ich ein Haus finanziere, wenn ich ein Auto, ne, Auto läuft über die Firma, aber wenn ich ein Haus finanziert habe und sonst auch vielleicht ganz gerne reise, mir vielleicht ein bisschen Essen gehen leiste und so ein bisschen mehr als bei normalen Bürgern, dann sind 5.000 Euro schon für viele eine Menge Geld, aber eben auch nicht so Mörder viel, würde ich jetzt mal sagen, für das, was ich einbringe in die Firma. Das heißt, eigentlich bin ich so mit dem Bereich 100.000, also vielleicht sogar 70 bis 100.000, würde ich sagen, aktuell schon deutlich zufrieden, weil ich damit glücklich sein kann. Und das liegt auch daran, weil ich jetzt ein bisschen nach unten korrigiere, weil ich in einem Alter bin, wo bestimmte Sachen einfach erledigt sind. Ich habe vorher wirklich viel Geld dafür bezahlt, mein Haus abzubezahlen. Und bin jetzt in einem Alter und hatte natürlich auch das Glück, einfach eine Niedrigzinsphase zu erleben, dass mein Haus fast abbezahlt ist. Und damit die Raten auch verschwinden, die ich vorher auf der Verpflichtungsseite hatte. und mein Anspruch damit auch nicht mehr so hoch ist, weil ich ja jetzt nur noch Betriebskosten habe für das Haus. Ja, und das entspannt die Lage natürlich ein bisschen und diese Entspannung will ich ganz gerne mit in mein Leben nehmen. Ich hoffe, ich habe jetzt so das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt 100.000 einfach in den Raum gestellt habe, haben jetzt vielleicht andere ein bisschen Bauchschmerzen gekriegt, aber ich glaube, die Zahl ist erträglich. Ja, und dieses Level zu halten, das ist eine Größe, die will ich mir schon ganz gerne halten, weil irgendwie soll es für mich auch sich lohnen. Also ich habe ja nicht ein Unternehmen gegründet, um am Ende genauso viel zu verdienen, wie ich als Beamter verdient habe. Da ist schon noch ein anderes Privileg dahinter. Aber im Kern muss ich auch darauf achten, dass die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens natürlich sich steigert. Und alles, was ich selbst mir nicht mehr ausschütte zum Beispiel, bleibt ja in der Firma drin und kann dafür benutzt werden, entweder um, wenn denn Wirtschaftlichkeit da ist, um ja Mitarbeitern an dem wirtschaftlichen Erfolg Teilhabe zu gewähren, oder kann dazu genutzt werden, um die Firma zu entwickeln, um neue Mitarbeiter einzustellen, etc. pp. Die Entscheidungen entstehen ja erst durch Gewinn, der auch dadurch kommt, dass ich mit meinem Gehalt ein bisschen zurückgehe, weil meine Verpflichtungen auch zurückgegangen sind oder weil mein Werteraster sich einfach verändert hat. Ja, und da probiere ich mich aktuell so ein bisschen einzupegeln. Nun komme ich, und damit ist eigentlich alles revidiert, ich bin Eventveranstalter, zu großen Teilen. 80% unseres Umsatzes war aus dem Eventgeschäft oder kam aus dem Eventgeschäft. Das heißt, ich komme jetzt gar nicht aus dieser Phase, wo ich jetzt über diese ganzen Zahlen sauber reden kann, weil sie über Jahre nicht da waren, sondern ich eigentlich über Jahre draufgezahlt habe, um den Bestand der Firma überhaupt zu gewährleisten, der jetzt da ist. Und wenn die nächsten Jahre ein bisschen ruhiger wären, dann kommen wir vielleicht in so ein Fahrwasser, wo das ja wieder eigentlich in diese Richtung läuft und ich dann schon darauf achten will, dass es auch diese Sollbruchstellen, diese Oberkanten einfach gibt. Das ist jetzt eine positive Auswirkung aus Corona, weil ich glaube, mit immer höher, schneller, weiter, wie es vor Corona lief, wäre ich nicht zu diesen Erkenntnissen gekommen, der Entschleunigung, die ich jetzt habe. Ja, also vielleicht bedarf es einfach auch mal dieses Druckes, um sich darüber Gedanken zu machen. Ich überlege mir also auch die ganze Zeit dieses Thema Purpose oder das, was ich jetzt hier erzähle, bringt das überhaupt jemand da draußen irgendetwas? Ja, vielleicht, weil man es hört. Ich glaube, Kommunikation hat einen Effekt. Aber die Hand auf die Herdplatte zu legen, das Spüren von Schmerzen, wenn wirklich sich die Haut abhebt und sich das Wasser unter den Blasen bildet, das löst was aus im Synapsensystem deines Gehirns. Und das kann man vielleicht überhaupt gar nicht mit so einem Podcast und mit ein paar Worten in einem anderen initiieren, sondern das muss man vielleicht erleben. Aber ich glaube auch an Bewusstsein und an ja die Veränderung von unserer Gesellschaft und vielleicht eine Abmilderung des Kapitalismus in Maximalkultur. Und deswegen kann es vielleicht doch was werden. Zumindest ist es ein Weg, um vielleicht mal andere Ideen, andere Inspirationen auch ja zumindest hörbar zu machen, um dann dieses Puzzleteil vielleicht in einer ruhigen Minute, in der Entschleunigung, beim an die Decke gucken, zu seinem eigenen Bild zusammenzusetzen und dann seine eigene Idee daraus zu entwickeln. So, meine Lieben, dieser Podcast war jetzt ein bisschen Metaebene, das gebe ich zu, aber das war mir einfach mal ein Bedürfnis, darüber mit euch zu reden, also nicht mit euch zu reden, euch zu berieseln mit den Sachen. Und alle Leute, die jetzt da draußen immer noch in dem Geschwindigkeitswahn unterwegs sind und die eine Firma bauen, um sie ganz, ganz groß zu machen, um sie dann zu verkaufen, um Millionäre zu werden, um Venture Capital zu kriegen, um wirklich Growth zu leben und zu machen, macht das. Es gibt überhaupt gar keine Notwendigkeit, hundertprozentig diesem Ansatz hinterherzulaufen, den ich gerade gesagt habe. Teile unserer Gesellschaft funktionieren auch so, weil sich Leute wagen, ganz Großes zu machen. Aber ich glaube, Mittelstand und Entspannung liegt auch sehr stark darin, eben den Weg gerade nicht zu gehen oder einen anderen Weg zu gehen. Ich bin gespannt, wo wir uns gesellschaftlich hinentwickeln, weil wir aktuell ja dazu kommen, dass immer mehr Leute solo-selbstständig sind. Es gibt immer mehr Freelancer da draußen, die ja selbstbestimmt arbeiten wollen. Und für die ist das ja wichtig, wo diese Nulllinie ist, wo diese 50 oder 100.000 Euro sind, wo sie klarkommen in ihrem Leben, wo sie so eine Wohlfühlzone haben, wo sie zufrieden und glücklich sind. Und wie immer findet Glück statt zwischen ganz oben und ganz unten. Nur wenn du beide Seiten erfährst, weißt du überhaupt, was Glück ist. Und ja, vielleicht musst du diesen Weg einfach mal machen in, oh, meine Firma läuft nicht, mein Freelancing läuft nicht, bis hin zu, ich mache als Freelancer 400.000, 500.000 Euro Umsatz im Monat, im Jahr und komm gut klar im Leben. Und die Mitte ist es vielleicht, was dich dann glücklich macht, weil diese 400.000, 500.000, ja, Monat vielleicht noch mehr, also könnt's ja so stehen lassen, dich schon spüren lässt, dass da auch ein gewisser Druck hinter ist, weil so eine Gelder verdienst du nicht einfach, in der Regel nicht einfach, indem du bei dir zu Hause sitzt und einfach nur auf deinen Kontoauszug guckst. So, in diesem Sinne, wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann schreibt die doch gerne in die Kommentare hier unter diesem Podcast oder gebt mir Feedback in Social Media. Ihr findet mich auf LinkedIn oder auf Facebook, da bin ich jederzeit erreichbar. Und, na, jederzeit auch nicht, aber sehr oft erreichbar. Und ich würde mich wie immer über Feedback freuen. Und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Ich habe mir zumindest vorgenommen, wieder ein bisschen regelmäßiger hier Wayne zu machen und euch mehr an dieser Erfahrungswert teilnehmen zu lassen. Und da hören wir uns in der nächsten Woche wieder, wo wir zum Beispiel mal ein neues Thema beleuchten können, nämlich das, was gerade jetzt hier mit The Social Chain passiert ist. Also die Firma vom Höhle der Löwen-Juror Georg Kofler und Ralf Dümmel, die nämlich Insolvenz angemeldet haben in Eigenverantwortung. Das muss man ja mal ein bisschen unterscheiden. Aber wo sich sehr schön gezeigt hat, dass ja dieser Erfolg, den wir hinterherrennen, auch oft ziemlich dünne Beine hat oder kurze Beine hat und es sich vielleicht nicht so richtig lohnt, diesen Weg zu gehen und Erfolg nicht immer gleich Erfolg ist. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Marco. Ciao.